dass die Unsicherheit in meinem Leben zum Beispiel immer dann kommt, wenn ich mir denke, ach, ich muss mich um Dinge nicht mehr kümmern. Ich lehne mich jetzt zurück. Dann kommen Unsicherheiten. Und das Dritte, was ich aber gelernt habe, und ich glaube, das ist aber gekommen, weil ich Glück hatte, dass meine Mutter mir das immer gesagt hat. Sie hat immer zu mir gesagt, in meiner Kindheit, vertraue auf Gott. Auch wenn ich jetzt mit Gott nie so ein Thema hatte, ich glaube sehr wohl an ein größeres Ganzes, wo man sich fallen lassen kann, ein größeres Netz. Wenn du merkst, dass du eigentlich nur für 100 Jahre auf dieser Erde bist und du bist jetzt gerade ein Puzzleteil von 8 Milliarden Puzzleteilen, nimm dich halt nicht so wichtig, aber nimm dich ernst.
Welchen Preis zahlt man für Erfolg? Was bedeutet Emotionsregulierung? Und warum braucht es gesellschaftliche Brüche? In der heutigen Episode spreche ich mit Ali Maloji. Ali kam als Flüchtling nach Europa, hatte mehr als 40 verschiedene Jobs und war stotternder Schulabbrecher. Heute inspiriert er als Speaker, Unternehmer und Vater, Jugendliche wie Führungskräfte in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen und Selbstverantwortung zu übernehmen. Ali, bei was wirst du richtig ungut? Also was zipft dich an, was bringt dich auf 180?
Boah, also kennst du das im Leben, wenn du manchmal denkst, jetzt hast du mit einigen Themen in den Griff bekommen, jetzt bist du selig, jetzt bist du in deiner Mitte und dann kommt irgendein Trigger um die Punkte, der dich umhaut. Und dieser Trigger kann aber, wenn du in der Früh anders aufgestanden bist, ist es dir manchmal scheißegal. Das heißt, ich kann dir die eine Sache gar nicht sagen, weil es gibt so Dinge, die wirklich mein Leben ziemlich heftig durcheinander gebracht hatten. Also muss man ganz klar sagen, Menschen, die mich lange Zeit richtig getriggert haben. Aber wenn ich dann irgendwie mit mir in Balance bin, ich habe die Sachen gemacht, die mir gut tun und dann werde ich mit diesen Leuten plötzlich konfrontiert. Du schlägst eine Zeitung auf, siehst dein Gesicht oder irgendwas ist, dann kann ich damit urgut umgehen. Dann schaue ich mir die an und denke mir, boah, ich wünsche ihnen alles Gute und so. Und dann 24 Stunden später, irgendwas ist, irgendwas. Und genau dieselbe Situation wird mir komplett die Schuhe ausziehen. Aber was bringt mich wirklich auf die Palme? Eine Sache ist, wenn Leute versuchen, mich in eine Schublade zu stecken, da drehe ich durch, also da werde ich fast schon bissig. Also wenn Leute sagen, kein Wunder, du machst ja das und das, weil damals hast du ja das und das. Oder wenn Leute sagen, ja, du bist jetzt ja heute das und das. Und die liegen ja immer falsch, weil die es halt immer aus ihrer Brille sagen. Und da merkst du einfach, da hat sich jemand nicht tiefer mit etwas auseinandergesetzt, aber versuchst trotzdem ein Urteil zu fällen. Also wenn jemand das aus Neugierde macht, habe ich kein Problem. Aber wenn Menschen in die Bewertung gehen, und ich glaube, das spürt man, da kannst du mich schwer zurückhalten. Wenn sie mich bewerten oder wenn sie einer anderen Person etwas absprechen, was bei dieser Person aber möglich wäre. Also wenn ich mitbekomme, wie Erwachsene über Jugendliche in einer Art manchmal reden, wo sie abwerten oder Führungskräfte über Mitarbeiterinnen sprechen oder umgekehrt und die Leute einfach in eine Schublade stecken, wo ich einfach weiß, die machen sich's gerade zu leicht. Das sind Dinge, die mich auf die Palme bringen. Wer mit mir zusammenarbeitet, kennt das. Ich bin ein Effizienzviech. Ich habe nicht viel Energie, also ich kann am Tag 3 bis 4 Stunden richtig Gas geben, danach bin ich leer. Aber wenn ich Sachen mache, dann bin ich unfassbar schnell. Und wenn ich damit jemanden zu tun habe, der dann da irgendwie sich denkt, na, und da ein bisschen mal so, ein bisschen so, dann drehe ich halber durch. Ja, wo ich mir dann immer denke, geh mir aus dem Weg. So quasi. Aber wie gesagt, das sind wirklich Ausnahmen. Das sind wirklich Ausnahmen, weil das meiste, was ich mache, wo meine Kunst in der Arbeit liegt, bin ich meistens alleine damit. Der Abschnitt, alles andere hat mein Team relativ gut im Griff. Das bringt mich auf die Palme und sonst, also wie gesagt, es ist nur eine Tagesverfassung. Also wenn du mich erwischt, gestern zum Beispiel habe ich Fußball gespielt, Basketball gespielt, wir haben Muttertag gefeiert, wir haben gemeinsam gefrühstückt, wir hatten Zeit mit der Familie, wir waren mit den Freunden alle im Park, ich bin im Park auf einer Hängematte gelegen. Gestern hätte passieren können, was will. Scheißegal. Ja, so würde ich es beschreiben, was mich auf die Palme bringt. Ja. Aber ansonsten bin ich relativ easy. Also ist wurscht. Also ich glaube, es ist echt so dieses Ungerechtigkeitsding.
Ich möchte auf das Erste eingehen, was du gesagt hast. Für mich hat das viel mit Ignoranz zu tun, dass dich jemand in eine Schublade schiebt und gar nicht sieht, wie du wirklich bist. Mhm. Und ich habe sehr mit Wut
zu kämpfen gehabt. Mhm. Ich habe mich oft missverstanden gefühlt und bin immer in den Widerstand gegangen. Und ich hatte aber so viel Wut auf mich. Und wenn ich heute mit Menschen arbeite, dann merke ich, dass Wut falsch verstanden wird, nämlich dass Wut und Aggression nicht als gute Energie gesehen werden, sondern dass sich Menschen dafür schämen, dass sie wütend sind und wir eigentlich eine Energie verliehen, die Klarheit schafft. Und ich hatte mal eine Führungskraft, wie ich Anfang 20 war, die hat gesagt, weißt du, ein wütender Mitarbeiter, der will noch gestalten, der will etwas verändern. Und meine Frage an dich schließt sich daran an, welche Emotionen sind denn eigentlich in Unternehmen erlaubt? Sind es alle? Darf ich wütend sein? Darf ich traurig sein? Wie erlebst du das?
Also beim Thema Emotion ist das Verrückte ja, wir versuchen ja wirklich, gerade im Arbeitskontext, die Emotionen eine Bühne zu geben, wo wir denken, die sind förderlich. Erfolg ist der schlechteste Lehrmeister deines Lebens. Das heißt, wenn alles gut rennt und alles super und hahaha, bin ich immer sehr skeptisch. Ich bin immer, ich feiere gern mit den Leuten, ich habe es gern gut. Aber wenn alle einfach gut drauf sind, denke ich mir oft, entweder hat das wirklich einen Grundgrad, aber wenn es keinen Grundgrad hat, denke ich mir jedes Mal, da schaut jemand wo nicht hin. Auch in Beziehungen. Wenn immer alles happy-peppy zwischen Menschen ist, denke ich mir, hey, da ist aber alles nur nicht, sicher nicht happy-peppy. Ich sage dir eines, lange Zeit ist versucht worden, Emotionen wie Wut, Ärger und diese ganzen Dinge, auch das Thema Trauer, also traurig sein, hat ja noch keinen Platz gehabt am Arbeitsplatz. Und meistens hat man es halt den Frauen zugesprochen, weil Männer irgendwann gelernt haben, auch wenn du dich ärgerst im Meeting, du haust da mal am Tisch, dann bist du der Dominante. Und ich habe es selber erlebt in der Konzernwelt, wo ich gearbeitet habe, da hat mal eine Kollegin von mir begonnen zu weinen, weil ein Projektleiter wirklich drüber gefahren ist und hat begonnen zu weinen und ist aufgestanden, ist rausgegangen. Und hat gemerkt, dass alle im Raum emotional sind, auch ich. Nur ich habe nicht geweint, weil das irgendwie in mein Bild nicht hineingepasst hat, aber ich war genauso aufgebracht wie sie. Und irgendwann habe ich gelernt, dass Frauen einfach viel früher beginnen zu weinen. Das kommt aus der Evolution, weil sie teilweise körperlich unterlegener waren und so dein Gegenüber ziemlich entwaffneten kannst. Nur damals war das Bild, beim nächsten Meeting müssen wir aufpassen mit dir, die ist ja so emotional. Und ich habe mir nur gedacht, Jungs unter uns, alle im Raum sind gerade emotional. Sie lässt es halt raus und verarbeitet es auf eine aus meiner Sicht sehr gesunde Art und Weise. Jetzt spulen wir ein bisschen vor. Wir haben heute das Thema, dass wenn ich heute mit Führungskräften arbeite, du richtig hörst unter vier Augen, naja, können sie Menschen motivieren? Können sie die Leute irgendwie zum besseren Team formen? Und ich frage immer, wo liegt denn der Grund? Also warum? Weil du musst nicht jemanden motivieren oder mit jemandem arbeiten, wenn nicht irgendwas passiert ist. Und dann merkst du, wenn du tiefer gehst, aktuell herrscht viel Angst. Sehr, sehr viel Angst. Und das Problem ist, dass die Angst der Menschen, die sie im privaten Zuhause erleben, mit ins Büro genommen wird und plötzlich Führungskräfte auch aus großen Konsumgüterherstellern, die nie Probleme damit hatten, plötzlich sagen unsere Führungskräfte, checken, sie müssen irgendwie die Angst der Menschen aus dem Privaten auch im Büro jetzt balancieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Ärger und Wut, so wie du sagst, eigentlich super Emotionen sind. Also mein erstes Unternehmen, das ich gegründet habe, ist aus Ärger und Wut entstanden. Und du hast recht, das führt zu Klarheit und wir haben leider das Bild, dass wir sagen, Mensch, ärgere dich nicht. Es gibt sogar ein Spiel, das nennt sich Mensch, ärgere dich nicht. Was ich einfach mitbekomme aktuell ist, es ist, jetzt ist gerade die Zeit, Emotionen zu managen und mit Emotionen managen meine ich Emotionsregulierung und ich meine bewusst Räume zu erschaffen, also Formate, wo Menschen diese aufgestauten Energien auch verbalisieren können. Du wirst wahrscheinlich im Unternehmen eher weniger in die Körperarbeit gehen können, das machen die wahrscheinlich eher privat. Aber du musst Formate erschaffen, wo ein Team eine bestehende Emotion, die sie blockiert, kanalisieren kann. Und das kommt immer mehr. Und die Leute versuchen es immer noch kognitiv zu machen. Und es gibt welche, die sind schon viel weiter. Ich habe letztens einen Betrieb aus Deutschland entdeckt, oder mit dem habe ich länger zu tun gehabt. Das ist ein Dachdecker. Und die fahren mit ihren Lehrlingen, die haben irgendwie 40, 50 Lehrlinge, einmal im Jahr für 2 Tage mit den Führungskräften nach Österreich auf eine Berghütte und machen Yoga-Übungen, Atemübungen, Wim Hof-Breathing und so ein Zeugs, um die Leute wieder mit sich selbst zu verbinden. Ich habe jetzt eine große Bank in Österreich, mit denen gehen wir jetzt meditieren. Und die gehen dann 10 Tage selber in ein Schweigekloster, die Führungskräfte. Aber lustigerweise, die High-Potential-Führungskräfte, die sagen, das, was auf uns zukommt, ich möchte anfangen mit dieser Meditationsgeschichte, weil das habe ich privat gemacht, hat mir bei meinen Emotionen geholfen. Ich hätte es auch gerne am Arbeitsplatz. Das heißt, diese Bewegungen sehen wir, und du hast recht, diese sogenannten vermeintlichen negativen Emotionen, die sind halt deshalb negativ, weil das Gegenüber oft nicht weiß, wie es damit umgehen soll. Und die Leute glauben immer, dass Ärger oder Wut oder Trauer immer was mit mir zu tun hat. Nur es ist ein Verarbeitungsprozess der Person, der es gerade passiert. Und wenn wir das nicht zulassen, führt das zu Emotionen, die Leute unterdrücken, wo sie dann destruktiv intern arbeiten, gegen sich selbst, im schlimmsten Fall auf einer körperlichen Ebene.
Während du gesprochen hast, habe ich dran gedacht, also ich begleite auch Führungskräfte und ja, ich meditiere mit denen und ich mache Körperarbeit mit denen, weil wo ich den Unterschied sehe, ist, das eine ist ja eine Art, sich selber zu entwickeln, und da können sie gewisse Emotionen erleben und Ruhe erleben. Das heißt aber nicht, dass jeder bei einem Meeting weinen muss, sondern dass sie sich selber Räume schaffen und Bewältigungsstrategien, dass sie eben gar nicht mehr in einem Meeting weinen müssen, weil sie vorher schon ihre Wut aussprechen können. Ich habe einen Post von dir gelesen auf Social Media, wo du geschrieben hast, ein Mensch kann nur die Emotionen regulieren, die ihm oder ihr als Kind erlaubt worden sind. Jo. Alles andere wird runtergeschluckt und entladet sich dann meist mit Aggression nach außen oder nach innen. Mhm. Und du hast weitergeschrieben, Emotionen leben zu dürfen, führt Kinder zu Selbsterkenntnisse, gilt auch für die Erwachsenen. Mhm. Und was bei mir rausgekommen ist, ist, ich bin ja sehr geprägt von dieser Ubuntu-Philosophie, wenn es dir besser geht, geht es mir besser. Mhm. Und ich finde, man lässt seinen emotionalen Rucksack nicht an der Tür, wenn man in die Arbeit geht. Und wenn es dir als Arbeitskollegen von mir schlecht geht, warum darf ich dich nicht unterstützen, dann geht es uns beiden besser und dem Unternehmen besser.
Da bin ich voll bei dir. Also bei mir ist es auch so, wenn es anderen gut geht, geht es mir auch gut. Also wenn jemand immer zu mir sagt, Ali, wie geht's dir, sage ich, meine Frau geht's gut, Kinder geht's gut, Family geht's gut, im Büro geht's allen gut, alle happy. Ja. So, man muss nur aufpassen, ob es übergriffig wird oder nicht, man anderen helfen möchte. Ich hab heute am Nachmittag ein Telefonat mit einer Frau, die ist eine Mutter, okay? Und die hat mir geschrieben gehabt, eine verzweifelte E-Mail, hey, Ali, pipapo, ich folge dir, habe deine Bücher gelesen und ich brauche deine Hilfe, es geht um meinen Sohn. Der kommt nicht in die Gänge, er ist total gescheit, er ist total intelligent, aber irgendwie schafft er es nicht weiterzukommen und. Und ob ich da was machen kann. Jetzt ist der Sohn 33 Jahre alt und ich werde dir heute am Telefon erklären müssen, wenn du eine Mutter hast, die dir da immer das Gefühl gibt, du bist nicht selbst für dich fähig und sie umsorgt dich und macht sich ständig Sorgen, damit du wächst, dann wirst du halt ein 33-jähriger Mann, der das Gefühl hat, ich kann nichts. Ich bin auch dafür da, dass man versteht, dass Menschen an der Bürotür nicht ihre Emotionen, ihre Hoffnungen, Träume, Ängste, die Sorgen von dem Tag abgeben. Das geht nicht. Also du kannst es zwar professionell nennen, aber das heißt dann de facto, ich verliere mich in einer Rolle. Und wenn du das lang genug machst, tageweise kann es funktionieren, wenn du es aber konstant machst, dann schneidest du dich ab von jeder Beziehungsfähigkeit zu dir selbst und auch zu anderen. Und ja, ich bin auch dafür da, dass man den Leuten das Gefühl gibt, wenn es dir nicht gut geht, ich sehe dich, nur ich werde einen Scheiß tun, dich jetzt zu umarmen, wenn du es nicht willst. Auch bei meiner Tochter, wenn die wütend ist, ist das Schlimmste, was ich mache, sie zu umarmen. Wenn meine Tochter herumschreit, sage ich nur zu ihr, mein Schatz, du bist richtig wütend, oder? Ja, ich bin wütend, dann schreit sie herum und dann sage ich, mein Schatz, ich bin da für dich. Wenn du willst, eine Umarmung, ich bin da. Und was brauchst du? Und wir glauben manchmal am Arbeitsplatz, dass wir die Leute wirklich ihnen das umhängen müssen. Und manche Leute trauen sich am Arbeitsplatz oder auch in der Familie zum Beispiel, wenn sie zu Onkeln und Tanten gehen, trauen sich gar nicht zu sagen, wenn es denen schlecht geht, weil plötzlich die anderen Leute mehr das Leid in sich herumtragen als man selbst. Also ich damals mit 19, glaube ich, 19 oder 20 war ich, habe meine damalige Freundin einen Schluss gemacht mit mir, das meiner Mama erzählt und habe ihr gesagt, Mama, erzähl es bitte nicht unserer Familie im Iran. Okay, bitte nicht. Mir geht's gut. 5 Minuten später ruft meine Tante an, meine persische Tante mit den Worten, Ali, wie geht's dir? Und ich so, warum ruft die jetzt an? Wir reden, sage ich, Tante, hat meine Mama dir gesagt, dass quasi meine Freundin Schluss gemacht hat, die so, ja, hat sie, wie geht's dir? Und das ist dann etwas, wenn man denkt, das ist übergriffiger, geht's nicht. Aber du hast recht, am Arbeitsplatz ist das Thema Emotionen zu managen. Und ich habe eine Dame, also die Alexandra Eichberger war das von damals noch T-Systems, die hat den oder von der T-Mobile, der damals den Merger begleitet von der UPC und T-Mobile in Österreich oder der Magenta eigentlich, muss man sagen. Und ich habe sie gefragt, was war das Wichtigste, damit der Merger klappt zwischen zwei Kulturen? Und sie hat gesagt, dass die Führungskräfte gelernt haben, Emotionen zuzulassen. Das war der Make-it-or-break-it-Punkt. Und das sagt eigentlich alles.
Ich bin dir dankbar, dass du das Wort übergriffig eingebracht hast, weil das ist für mich auch so der Unterschied, den du ansprichst. Helfe ich und unterstütze ich, dass es dem anderen besser geht oder geht es eigentlich mir besser? Und sobald ich merke, ich brauche es, damit es mir besser geht, weil ich jemandem geholfen habe, dann wird es für mich übergriffig.
Das Verrückte ist, alle reden von Durchlässigkeit, ja, von Ehrlichkeit, von Respekt. Also die wenigsten Lebens. Also Respekt heißt ja, Dinge auszuhalten, auch wenn ich damit mich unwohl fühle. Das heißt, der weint von mir, der ist verärgert, wie auch immer. Und ich respektiere diesen Menschen in der Gesamtheit, sehr holistisch gesehen, auch wenn es heißt, boah, ich fühle mich jetzt unwohl. Ich sage immer den Leuten, lernt Dinge auszuhalten. Mhm. Nicht jemanden, der euch erniedrigt, nicht jemand, der euch schlägt, das meine ich nicht. Lernt Dinge im Außen auszuhalten. Ja, das ist mal eine große Kunst. Das andere ist, die Leute sagen auch, unfassbar viele Unternehmen immer, Ehrlichkeit. Sage ich, oder Toleranz ist das Beste. Und ich sage denen immer, ihr seid so lange tolerant, solange es für euch angenehm ist. Jede Toleranz endet auch in der heutigen Welt, das siehst du aktuell bei allen Krisenherden, die wir haben, global, wie wir sie diskutieren in der Gesellschaft. Toleranz wird immer gefordert, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr in ein Wertebild reinpasst. Und das ist, und mittlerweile ist diese Bandbreite, Dinge auszuhalten, wird immer geringer. Und die Leute ziehen sich halt immer mehr zurück auf ihren Standpunkt. Und auf einem Punkt kannst du dich nicht bewegen. Also das checken die Leute auch irgendwie nicht. Aber es stimmt schon, Dinge zuzulassen und zu sagen, warum will ich das gerade nicht in meinem Leben haben, ist gerade ein riesen Lernfeld. Also ich merke auch, dass wir gerade, weil wir nach der Schulzeit die Leute sich nicht mehr weitergebildet haben, auf einer sozialen Ebene. Also immer wenn wir uns als Gesellschaft sozial nicht weiterentwickeln, zwingt uns das Leben dazu, das zu machen. Weil wir Dinge unterdrücken, die dann aufpoppen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und jetzt vor kurzem war der Eurovision Song Contest und was da abgegangen ist, weil einfach eine Sängerin aus Israel dort gesungen hat, was da für Kämpfe ausgefochten worden sind, wegen einer Nationalität, die sich diese Sängerin nicht ausgesucht hat. Und das eine ist, ja, da wird gekämpft, ja, da ist politische Systeme gegeneinander, ja, da ist Terrorismus, tausende Themen, ja. Aber wie das an ihr ausgelassen worden ist, wo du merkst, die Leute sind auf einer mentalen und sozialen Ebene nicht in einer Fähigkeit, sich emotional so zu regulieren und die Dinge voneinander zu unterscheiden, sondern alles über den Kamm und das lernt gerade unsere Gesellschaft auf eine sehr harte Art und Weise. Sagen wir so, es ist hart für die nur die Wut und den Ärger sehen. Es ist nicht hart für die, die gerade das Lernfeld sehen, das in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt wird.
Du hast am Anfang davon gesprochen, dass Ignoranz für dich was ist, was dich wütend macht und gerade auch wenn über die junge Generation gesprochen wird. Mhm. Jetzt poppt es auch in meinem Arbeitskontext immer wieder auf, das heißt, ja, die Jungen wollen nichts mehr arbeiten. Und es gibt dieses berühmte Zitat von Aristoteles, der ja schon gesagt hat, dass er verzweifelt, wenn er die junge Generation anschaut. Und jetzt frage ich mich immer, haben wir nichts gelernt? Und was können wir machen, damit wir weniger abschätzig über andere reden, die unsere Kinder, Enkelkinder, Cousinen, Nichten, Neffen sind? Was gilt's da zu tun, gerade wenn ich sage, ob ich Führungskraft bin oder nur, weil ich Führung übernehme? Was gilt's da zu tun?
Du redest nur abschätzig über Menschen, wenn du selbst abschätzig behandelt worden bist und es nicht geheilt hast. Das heißt, du beleidigst nur, wenn du selbst beleidigt wurdest. Und wenn du glaubst, dass ein Teil der Beleidigung stimmen muss. Weißt du, Menschen haben nicht gelernt zu verstehen, am Ende des Tages bist du es immer selbst, der anderen erlaubt, dich zu beleidigen. Weil wie kann es sein, dass eine Person zu dir sagt, du Arsch, und denkst, was ist denn das für ein Idiot? Also zum Beispiel, wenn jetzt eine komplett betrunkene Person, die du nicht kennst, die kennst du nicht, hast du noch nie gesehen. Du siehst, dass die Person wahrscheinlich selber ein scheiß Leben hat, vielleicht sogar obdachlos. Total betrunken, steht hinter der Ecke, hat keine Klamotten, alles zerfetzt. Gibt's auch in Wien an der Ecke. Wenn die Person zu dir sagt, du Arschloch, denkst du dir, pff, okay, die arme Person, tut mir leid, wird es zu jeder Person sagen. Dann gehst du ins Büro, postest ihn das auf Social Media und einer deiner Follower schreibt drunter, also Entschuldigung, was ist denn das für eine Sichtweise, du Arsch. Oh Gott, wie kann man das sagen? Die Leute werden immer schlimmer. Ich sage immer, also ganz ehrlich, also da muss man halt schon sehr trainiert sein und das bin ich natürlich auch noch nicht. Nur der Fall ist derselbe. Nur du erlaubst einer Person, dass sie dich beleidigen darf. Wenn irgendeiner auf der Straße oder du gehst am Abend fort in einen Club und da sind lauter Jungs unterwegs, die haben gerade mal so ihren ersten Oberlippenbart und die laufen rum und sagen zu einer Frau, hey, ich liebe dich, du bist die Schönste auf der Welt, denkst du, ja, Bursche, red weiter. Dann gehst du nach Hause, da ist dein Ehemann und der schaut dich an nach 20 Ehejahren und sagt, du bist die schönste Frau der Welt. Oh, das macht was mit dir. Das heißt, das mal zu verstehen, wie das im Außen alles wirkt, ist, glaube ich, unfassbar wichtig, weil wir Menschen sehr viel von dem, wie wir auf die Welt reagieren, wirklich anderen zu viel Macht geben. Also wir geben jedem anderen die Macht, unseren Tag zu gestalten. Ich bin um nichts besser. Also ich muss wirklich meine Übungen machen, ich muss Bewusstsein gehen, ich muss wirklich jeden Tag in der Früh meine Gedanken niederschreiben und Emotionsregulierung machen mit meinen eigenen Tools, die ich habe. Und Gnade mir Gott, ich mache das einen Monat nicht. Ne, dann kannst du mit mir Schlitten fahren. Ja, also die Leute sagen immer, wie schaffst du es, so selbstbewusst zu sein? Und ich sage, ich muss es trainieren, in der Bewusstheit zu bleiben, ansonsten müsste ich mich auf eine Hütte zurückziehen, auf einen Berg und dort dann im Bewusstsein zu sein, ist nicht schwer. Nur da wirst du halt dann psychisch krank, wenn du so lange allein bist. Ja, das ist dann halt das andere. Aber wenn du in der heutigen Welt, in der normalen Gesellschaft für dich irgendwie halbwegs normal leben möchtest, halbwegs die sozialen Kontakte irgendwie pflegst, musst du das schon trainieren. Ansonsten hebt es da alles aus. Das muss man ganz ehrlich sagen, ja. Also das Training mittlerweile ist nicht mehr nur im Fitnesscenter, das musst du wirklich für dich machen. Und das andere Problem ist, dass jeder Zweite, der dir halt im Internet irgendwie was erklären möchte, wie du Dinge trainierst, dir meistens im Nachhinein was verkaufen möchte. Ja, und meistens hat es immer was zu tun mit finanzieller Freiheit. Ja.
Selbstdisziplin und überhaupt Disziplin ist eine Form von Selbstliebe. Ich gestehe mir zu, dass ich es mir wert bin, dass ich jeden Tag was tue, dass es mir besser geht und anderen auch.
Ich habe hier irgendwo stehen, das ist jetzt kein Scheißsack.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ja, ja. So, ich habe hier stehen.
Ja.
Ersetze Disziplin mit dem Wort Selbstliebe. Du hast es gerade erwähnt, für mich hat es eine lange Zeit gedauert, bis ich das gecheckt habe. Weißt du, dass ich Disziplin gehasst habe? Wenn jemand zu mir gesagt hat, bis vor wenigen Jahren noch, ja, da braucht man mehr Disziplin, war das immer für mich so ein, du nimmst eine Person, kappst dir alle Flügel und steckst sie aber sowas von in ein Korsett und sagst, diese Rolle hast du jetzt. Also ich hatte mit Disziplin ein Riesenproblem mein Leben lang. Und dann hat mal jemand zu mir gesagt, ersetze es mit Selbstliebe. Ja, und das hat mit mir was gemacht. Ich bin noch nicht dort, muss man ganz ehrlich sagen. Bei manchen Dingen bin ich saudiszipliniert. Doch, genau. Aber bei vielen Dingen sicher auch nicht.
Weil du gerade gesagt hast, du bist noch nicht ganz dort. Von außen wirkst du natürlich sehr diszipliniert. Du hast über 40 Jobs gehabt, du machst über 140 Keynotes, du hast 2 Kinder, du arbeitest mit Jugendlichen, mit Führungskräften, du schreibst Bücher, du machst einen Podcast mit deiner Frau. Gibt's was, wo du sagst, hey, ihr dürft auch das Bild haben, auch ein Ali Maloji ist manchmal, da bin ich noch nicht so weit, weil ich glaube, dass wir gern auf andere schauen und in Selbstzweifel geraten, weil wir meinen, die anderen machen alles richtig.
Ich glaube persönlich, ein Mensch macht immer alles richtig. Alles. Du kannst nichts falsch machen. Die Frage ist, was ist deine Definition von richtig? Ich glaube, dass ich, also es hört sich komisch an, das habe ich wahrscheinlich vor 5 Jahren so auch nicht gesagt. Ich habe das Gefühl, ich bin unfassbar erfolgreich. Ich mache alles richtig. Nur zeitgleich, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel das Podcast-Mikro mit beiden Händen anfassen würde, weil es keinen Ständer hat und es wäre urschwer, dann könnte ich mit denselben beiden Händen nicht gerade was anderes halten. Das heißt, wenn ich diesen Podcast-Mikro jetzt mit beiden Händen anfassen muss, aus irgendeinem Grund, bezahle ich den Preis, dass ich keine Hände frei habe. Und diesen Preis will halt einfach keiner bezahlen. Die Leute schauen sich das Leben von anderen an. Und also wenn du dir jetzt einen Fitness-Influencer anschaust wenn der jetzt nicht gerade auf Anabolika ist, sondern wirklich mega trainiert hat und den schönsten Körper hat, kannst du über den schimpfen und sagen, das schaut nur auf deinen Körper. Nur, was muss denn der alles aufgegeben haben, dass der das hinbekommt? Also wenn andere am Abend sich eine riesen Pizza reinhauen und einen Aperol Spritz trinken wird und der sich denkt, ich würde so gerne, aber ich bezahle einen Preis. Das sehen halt die Leute nicht. Und dieser Preis, wenn du das bewusst machst, ist ja nichts Schlimmes. Also 140, 150 Kilos im Jahr zu haben, ist verdammt anstrengend. Die einzigen Gründe, warum bei mir eine Keynote ausgefallen ist, war, weil ich wegen Corona so eine starke Lungen, also wirklich an der, also fertig war. Und sogar da an dem Tag wäre ich fast zum Flieger gegangen, aber bin am Flughafen gestanden und gesagt, na, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich treffe jetzt eine Entscheidung, damit ich nachhaltig gesünder bleibe und habe es dann trotzdem online abgeliefert. Ich habe bei vielen Dingen, wo ich einfach weiß, ich habe mich für Dinge entschieden, dann gehe ich diesen Weg auch. Aber zum Beispiel, wo kriege ich es nicht hin? Ich meine, ich bekomme es bei Dingen nicht hin, wo ich das Gefühl habe, das ist ganz normal. Ich bin, bevor die Kinder nicht da waren, jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden, habe eine Stunde lang Meditationen gemacht, habe mir Dinge hingeschrieben, habe meine Gedanken genau analysiert. Ich habe es genannt Epic damals, das ist eine Technik, die ich gelernt habe. Ich habe früher, bevor die Kinder da waren, jeden Tag 2 Stunden in meine mentale Arbeit investiert. Jeden Tag. Dann kommen die Kinder, du versuchst es, merkst, keine Chance. Null. Und jetzt bin ich heilfroh, wenn ich überhaupt 8 Stunden Schlaf bekomme. Ich schlafe im Schnitt wahrscheinlich aktuell 5 Stunden, 4 Stunden. Es ist nicht lustig. Es ist wirklich nicht lustig. Ich habe einen Job, wo ich mir zum Beispiel vor 2 Wochen komplett mein Kreuz verrissen habe, weil du kleine Kinder hast, hebst. Nur ich kann auch nicht sagen, ja, jetzt habe ich 10 Auftritte, ich habe 10 Kinos, ich habe das und das zugesagt, jetzt lasse ich das alles fallen. Ich mache die alle. Ich bin am selben Tag noch in ein Spital gegangen, habe ein Schweinegeld bezahlt, damit mich die besten Physios hinten irgendwie einrenken, ohne Spritze, und bin mit Schmerztabletten auf eine Bühne gegangen für eine Tagung, wo ich gewusst habe, die Leute verlassen sich auf mich. Andererseits habe ich aber dann auch unfassbar viel investiert, damit es meinem Körper wieder gut geht. Ich gebe ein Schweinegeld aus für lauter Leute, Physios da, dort, dieses und jenes. Aber die Disziplin, weißt du, es gibt auch Dinge, wo ich ganz bewusst sage, ich will nicht diszipliniert sein. Also wenn ich zum Beispiel die Aufgabe zu Hause habe, keine Ahnung, aufzuräumen, irgendwas zu machen für die Familie, auch für mich selbst, auch im Büro. Ich habe eine To-Do-List, die so lange, ich habe auf WhatsApp über 300 ungelesene Nachrichten von Freunden. Die Leute sagen, ja, du meldest dich nicht, du bist nicht in Kontakt. Und ich weiß nur für mich, ich muss irgendwo verstehen, ich krieg's nicht hin. Ich habe vor Jahren beschlossen, ich beantworte keine E-Mails mehr. Ich schaue ab und zu rein, dann habe ich mir irgendwann begonnen, eine Assistenz zu leisten. Die schaut rein. Und weil ich in meinem Kopf mir denke, wenn es wichtig ist, rufen die Leute an. Ja, aber wenn jemand wirklich was von mir will, schreibt er mir einfach 10-mal auf WhatsApp, dann sehe ich es auch irgendwann. Das heißt, bewusst zu verstehen, was lasse ich in den Augen anderer schleifen. Aber für mich ist es kein Schleifen lassen, sondern wenn ich wirklich versuche, Zero Inbox zu machen, wenn ich wirklich versuche, alle Nachrichten zu antworten, wenn ich wirklich versuche, das, was auf meiner To-Do-Liste steht, egal ob privat oder beruflich, sofort alles zu machen, dann werde ich einer von diesen Menschen, die dann eine App brauchen zum Thema Achtsamkeit, die dann wirklich irgendwann sagen, so, jetzt muss ich mich belohnen mit, keine Ahnung, mit irgendwas. Ich will nicht so ein Mensch werden. Ich will kein Mensch werden, der von seinem Leben Urlaub braucht. Ich möchte keiner werden, der sagt, verdammt, scheiße, ich halte mein Leben nicht aus, ich muss weg. Und wenn ich zurückkomme, mir denke, boah, jetzt wird es wieder so. So war ich früher. Und wenn du mich heute kennenlernst in meinem Leben, es gibt manche Dinge, die lasse ich nicht schleifen. Und andere Dinge, da weiß ich, da habe ich nicht dieselbe Umsetzungskraft wie andere und das ist okay. Und natürlich manchmal haben dann Leute, sind enttäuscht von mir. Aber denen habe ich auch nie was versprochen. Also wenn mich jemand irgendwo kennenlernt, der schreibt mir 5 E-Mails und wir haben nie ausgemacht, dass der mir eine Mail schreibt, und der ist sauer auf mich, wenn ich nicht antworte, hat halt nichts mit mir zu tun, hat was mit der Person zu tun. Wenn ich dann sage, warum rufst du mich nicht an? Ich habe auf der Homepage schon wieder eine Nummer. Und die Person sagt zu mir, na, ich wollte dich ja nicht stören. Da ich mal ganz ehrlich, wie egoistisch bist du, dass du in deinem Weltbild vom Heiligen, weil diese Leute stilisieren sich dann immer zu Heiligen. Ich wollte dich ja nicht stören. Ja, dann schreibst du 5 E-Mails und regst dich nachher auf. Was ist denn schöner? Ich sage dann zu den Leuten immer, du bist wahrscheinlich genau derselbe Typ, der zu Hause sitzt und wahrscheinlich mit deiner Freundin oder deinem Freund ein Problem hast, aber ein Jahr lang nicht zackt und dann irgendwann explodierst mit den Worten, ich wollte ja nichts sagen, es war so schön harmonisch. Ja. Und damit habe ich mich, glaube ich, organisiert. Also es gibt vieles, was ich richtig geil hinkriege, wo ich wahrscheinlich wirklich viel besser bin als andere, weil ich vieles halt nicht mehr mache. Also jemand, der zu mir sagt, ich versuche jede Mail zu beantworten, denke ich mal, jede? Ja, wenn ein Investor mir schreibt, ja. Da habe ich aber einen eigene, also ich habe für Steuerberater, Anwälte und alles, was wichtig ist, wo ich weiß, das muss ich lesen, habe ich so eine eigene, in meinen E-Mails so eine eigene Regel eingestellt, dass die alle mit einem Star sind, ganz oben sind und alles andere kann nicht wichtig sein. Ja.
Wenn man so einen Sinn hat, über den wir ja gern sprechen, Sinn und Purpose, dann ist ja Disziplin nur noch Selbstliebe, weil ich da hinkommen will. Voll. Und was bei mir jetzt gerade abgeht, ist, ich weiß ja, du bist ein Fan, riesiger Fan einer Band, die heißt Coldplay. Boah. Und die haben...
Coldplay, ich möchte so gerne auf dieser Bühne stehen, wenn sie nach Wien kommen im August und sie anmoderieren für Wien.
Sie haben ein Lied, das heißt Adventure of a Lifetime, und da singen sie: Everything you want is a dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on to me. She said, everything you want is just a dream away. Ali, was ist denn deine Magic, also deine größte Kraft?
Dass ich Menschen in sich selbst zurückverwandeln kann. Das kann ich. Ich kann Menschen daran erinnern, wer sie wirklich sind. Ich brauche ein bisschen Vorlaufzeit, ich brauche ein paar Informationen oder ich gehe komplett ins Spüren. Aber das ist meine Magic, Menschen wieder in sich selbst zu verwandeln. Und diese Magie kann ich aber immer dann anwenden, wenn ich auch wirklich Ali bin.
Wenn du eine Musikrichtung wärst, was wärst du, für welche wärst du und warum?
Hip-Hop. Also, na, warte. Also, wenn ich eine Musikrichtung wäre... Ja, das ist voll Hip-Hop. Hip-Hop, aber auch dann immer wieder mit diesem, naja gut, manchmal Hip-Hop, manchmal komplett Elektro-Trance, und zwar dieses Goa-Trance im Dschungel Thailand stehen und gib ihm um 6 Uhr in der Früh, bin ich manchmal das. Aber ich glaube, wenn die Leute mich kennenlernen und ich komme irgendwo hin, dann ist es ein richtig cooler Hip-Hop. Also letztens, wir einen Vortrag gehalten für eine NGO, am Samstag, das habe ich ehrenamtlich gemacht, und komme hin und komme zum Technikcheck, und der Tontechniker schaut mich an und sagt, ob ich heute auf der Bühne irgendwie spiele mit Musik, ob ich ein Handmikro mache. Ich so, warum? Sagt er, da bist du der Hip-Hopper, da bist du der Rapper. Und ich schaue nur an und sage, Bruder, das ist das schönste Kompliment, was du mir machen kannst, aber nee, ich halte heute 10 Minuten Eröffnungsrede. Ja, das war urschön. Ja, es ist ja wahrscheinlich Hip-Hop und das Ganze... Wenn die Leute mich arbeiten sehen, wenn ich in der Zone bin, dann ist es Trance, Techno, also wirklich das. Und wenn ich mit meiner Arbeit meistens fertig bin und einen richtig schönen, geilen Tag habe, dann ist es so klassische Coldplay-Musik, also Adventure of a Lifetime und huhu, la 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 la. Na, also diese drei Richtungen wären es. Diese drei Richtungen wären es ganz klar. Und wenn ich traurig bin, wenn ich die Emotionen dann auf mich auf die Einlass, die ich dann meistens wahrscheinlich unterdrücke den ganzen Tag, um für andere so ein Leuchtturm zu sein, dann ist es Klaviermusik, dann ist es Klassik, dann ist es definitiv klassische Musik. Also ganz viel klassische Musik.
Ich hänge ein bisschen bei was du vorher gesagt hast, bei mir poppen diese Dinger dann immer auf. Und du hast davon gesprochen, dass wir in einer Zeit leben, wo es auch darum geht, dass wir den Menschen erlauben, sich zu emotionalisieren und auch dieses zu nutzen. Also, und ich weiß, dass du ja auch Zukunftsforscher bist beim Zukunftsinstitut. Und die haben den Megatrend Zukunft beschrieben, nämlich, dass wir eigentlich in der sichersten Zeit aller Zeiten leben und trotzdem das Gefühl von Unsicherheit größer ist. Jetzt habe ich mich gefragt, du weißt ja, ich beschäftige mich sehr gern mit Ungewissheit und Sicherheit, habe ich mich gefragt, früher war Zeit die Währung. Jetzt ist es Aufmerksamkeit, ob wir gerade im Paradigmenwechsel sind, dass Sicherheit und jemand anders Sicherheit geben und seine eigene Sicherheit zu finden, die größte Währung ist. Und da schließt sich bei mir die Frage an, was macht dich sicher und was würdest du Leuten raten, die sich um die Sicherheit von anderen kümmern? Ich meine emotionale Sicherheit.
Wenn ich mit Menschen spreche, die die Nachkriegszeit erlebt haben, vor über 70 Jahren, bevor es die EU gab, war ja Europa in Schutt und Asche. Und dann redest du mit den Menschen, die hatten weniger als wir alle, aber die sind heute unfassbar zufrieden mit vielen. Und was Menschen damals geholfen hat, war, ins Handeln zu kommen. Die hatten damals eine Vision, meinem Kind soll es mal besser gehen als mir. Und wenn alles in Schutt und Asche ist, ist diese Vision relativ leicht vorstellbar.
du willst ein Dach über dem Kopf, du willst, dass genug zum Essen und Trinken da ist. Heute hast du Supermärkte, die bei einer Pandemie halt kein Klopapier haben, aber sonst hast du dein Bio-Joghurt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das Problem ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten den Menschen ihre Handlungsfähigkeit genommen haben. Und die einzige Handlungsfähigkeit war, ich verdiene ein bisschen mehr Geld, dann wird der Fernseher größer. Oh, das iPhone. Wow, hast du schon das neueste Modell? Wir haben den Leuten die Handlungsfähigkeit weggenommen, auch durch die Industrialisierung und das Angestelltenverhältnis. Wir haben den Leuten gesagt, da ist ein Arbeitgeber dafür zuständig, dass du dich weiterbildest. In der Schule sagen wir, deine Weiterbildung ist aus, also die Ausbildung ist aus irgendwann. Wir haben den Leuten gesagt, ja, die Politik wird es richten und die hat sich für dich ein Pensionssystem überlegt. Wenn du all diese Dinge zusammenzählst, für was sollst du noch antreten? Also für was sollst du noch kämpfen jeden Tag? Ist ja für alles gesorgt.
Wir haben die Verantwortung abgegeben.
Wir haben die Verantwortung abgegeben. Andere sollen uns Antworten aufs Leben geben. Ja. Also wie schaut meine Pension aus? Dann muss ich schauen, was der Staat geplant hat. Wie schaut mein monatliches Einkommen aus? Ja, muss ich schauen, wie mein Arbeitgeber das geplant hat. Dann kommt eine Finanzkrise 2008. Große etablierte Unternehmen, auch staatsnahe, schmeißen zehntausende Leute raus. Plötzlich gibt ja nicht mehr der Arbeitsmarkt die Antwort. Das waren damals die ersten Generationen, die ihre Eltern in Frage gestellt haben. Die gesagt haben, Mama, Papa, ich will nicht mehr so arbeiten wie ihr. Mir ist meine Freizeit wichtig. Es gibt ein Leben vor der Pension. Diese Generationen damals, die 12, 13 Jahre alt waren während der Finanzkrise, das waren die ersten Generationen, die begonnen haben, das auszulösen, was wir heute im Resultat sehen. Das heißt, wer die heutige Arbeitswelt verstehen will, muss schauen, wo ist der große Bruch passiert, wo Generationen, Junge, die in der Pubertät waren, gesagt haben, das stimmt ja gar nicht, was sie uns sagt. Das Problem ist, weißt du, Glaubenssätze werden 6 bis 8 Generationen weitergegeben. Innerhalb einer Familie, einer Gesellschaft, eines Unternehmens. Und es führt immer ein Bruch dazu, dass die, die gerade in der Entwicklung sind, die in der Pubertät sind, alles hinterfragen. Das war eben die Finanzkrise damals. Und was wir heute sehen ist, wenn Menschen so einen Burnout haben, dann sage ich oft den Leuten, ich gratuliere zu deinem Burnout. Das verstehen sie am Anfang nicht. Ein Jahr später sagen sie alle Danke. Menschen, die in die Handlungsfähigkeit kommen, verlieren ihre Unsicherheit. Und Menschen, die dankbar sind. Du kannst nicht gleichzeitig dankbar sein und verärgert sein oder traurig sein oder Angst haben. Und was die Leute gerade merken ist, und das, ich bin halt so damit aufgewachsen. Deshalb war es für mich nie ein Thema. Ich war immer dankbar für alles, was ich bekommen habe. Egal, welche Klamotten es waren, welche Spenden es von irgendwo waren. Das zweite war, ich habe immer gewusst, ich muss handlungsfähig sein, weil wir hatten nichts. Ich musste mir irgendwie alles selbst arbeiten. Und das habe ich mir beibehalten. Ich merke, dass die Unsicherheit in meinem Leben zum Beispiel immer dann kommt, wenn ich mir denke, ach, ich muss mich um Dinge nicht mehr kümmern. Ich lehne mich jetzt zurück. Dann kommen Unsicherheiten. Und das Dritte, was ich aber gelernt habe, und ich glaube, das ist aber gekommen, weil ich Glück hatte, dass meine Mutter mir das immer gesagt hat. Sie hat immer zu mir gesagt, in meiner Kindheit, vertraue auf Gott. Auch wenn ich jetzt mit Gott nie so ein Thema hatte, ich glaube sehr wohl an ein größeres Ganzes, wo man sich fallen lassen kann, ein größeres Netz. Wenn du merkst, dass du eigentlich nur für 100 Jahre auf dieser Erde bist und du bist jetzt gerade ein Puzzleteil von 8 Milliarden Puzzleteilen, nimm dich halt nicht so wichtig, aber nimm dich ernst. Ja, oder umgekehrt, nimm dich nicht so ernst, aber nimm dich wichtig, je nachdem, wie du es sehen willst. Und meine Sicherheit im Leben kommt immer, dass ich sehr schnell handlungsfähig werde. Nur es hat sich verändert. Früher war es immer aus dem Tun, Tun, Tun. Das heißt, ich war extern getriggert, mich hat was im Außen geärgert. Heute tue ich auch Dinge, wenn ich im Außen Angst habe, aber nur mehr aus der inneren Freude. Und das habe ich gemerkt, ist der Switch vom Tun ins Sein. Also Sein heißt nicht, dass du auf einem Berg sitzt und nichts mehr machst. Was ist dein Antriebskanal geworden? Und wenn der Antriebskanal Freude ist und ein inneres Licht ist und ein innerer Antrieb ist, dann bist du in deinem Sein. Weil, weißt du, ein Fisch kann im Wasser auch 24 Stunden lang herumschwimmen und ist immer im Sein. Aber wenn andere sagen, schwimm, 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 dann kommt ein Tun. Und Handlungsfähigkeit in meinem Leben ist eine Mischung aus wirkliches Urvertrauen, unfassbares Urvertrauen. Das, mit dem verbinde ich mich leider oft in wirklich tief traurigen Zuständen, die ich oft weggeschoben habe, aber noch in den letzten Jahren mich sehr stark damit verbunden habe, in meiner Handlungsfähigkeit etwas zu tun, wo ich das Gefühl habe, ja, ich wirke. Und indem ich mich jeden Tag wirklich auf das fokussiere, wo habe ich heute gewirkt. Also ich versuche nicht mehr die ganze Welt zu retten, weil da kannst du wirklich verzweifeln, sondern ich denke mir, okay, ich arbeite heute mit Jugendlichen, ah, da habe ich was getan. Ah, heute war ich mit dem und der Person in Beziehung, da habe ich was getan. Und das Letzte, wo Leute richtig schlecht darin sind, ist Vergleichsmuster. Und zwar, ich vergleiche mich immer mit mir, wer war ich früher? Also wer war ich vor 30 Jahren, wer war ich vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und heute? Das Lustige ist, als ich dann auch im Außen für die Leute erfolgreich geworden bin, habe ich das aufgegeben. Dann ist dann plötzlich der Vergleich mit anderen losgegangen und das hat mich in Teufelsküche gebracht. Weil ich werde nie so gut sein wie andere Leute, wenn sie ihr Leben leben. Kann ich machen, was ich will. Aber es ist auch niemand darin, besser Ali zu sein als ich selbst. Und das wirst du halt wirklich, das sage ich den Leuten auch, auch den Kindern sage ich, vergleich dich bitte mit dir, wer warst du vor 5 Jahren? Da warst du 11 Jahre alt. Da konntest du das Ganze nicht. Jetzt bist du 16, weißt du, was du alles kannst? Und dann merkst du, wie Jugendliche, die nichts haben, mich anschauen und sagen, boah, stimmt eigentlich, wer ich geworden bin. Und es ist diese Mischung all dieser Dinge, die mir wirklich zum großen Teil meines Alltags das Gefühl gibt, ich brauche mir keine Sorgen um die Zukunft machen, auch nicht um die Welt.
Du vergleichst dich mit der besseren Version von dir selbst.
Ich schaue mir mein Wachstum an. Ich schaue mir mein Wachstum an und denke mir, na, wer war ich vor 10 Jahren? So, wer bin ich heute? Wer der Ali vor 10 Jahren, wenn du dem zeigst, wer ich heute bin, wird er sich denken, Alter, wie ist denn das passiert? Und ich sage immer auch zu den Leuten, werde wieder zu deinem 14-jährigen Ich. Wird dein 14-jähriges Ich dich cool finden oder nicht? Und sich denken, es, wer die Person des heute ist. Und wenn du nicht zufrieden bist, dann weißt du, wo dein Lernfeld ist. Dann weißt du, was dir auch heute fehlt. Wenn aber dein 14-jähriges Ich sagt, Alter, wie geil, fuck, du machst das heute alles. Ich meine, das ist ja verrückt. Während ich jetzt gerade drüber nachdenke, denke ich mir, Alter, wie geil ist eigentlich mein Leben? Ja, aber es gibt natürlich Phasen, wo du das vergisst. Dann schlägst du eine Zeitung auf, siehst das Leben anderer Leute, denkst da, ich habe letztens erst zu meiner Frau gesagt, vor ein paar Tagen, ich habe wirklich vor einigen Tagen zu meiner Frau gesagt, das werde ich nie vergessen, das war ein Tag, der war super, alles war gut. Und ich schaue sie irgendwie an und sage, Schatz, ich habe irgendwie nichts in meinem Leben erreicht. Nichts. Schau mich an, ich sitze irgendwie so rum auf der Couch und denke mir, wer bin ich und was kann ich überhaupt? Und da lacht sie dann jedes Mal. Nur das sind dann die Augenblicke, wo ich dann komplett fertig bin und mir denke, scheiße, was kann ich überhaupt? Ja. Also solche Phasen habe ich auch. Ja.
Wie geil wäre es eigentlich, wenn wir abends, also nachts wach liegen und mit den Gedanken, was wir heute alles richtig gemacht haben, statt andersrum. Das wäre doch mal geil, oder?
Ja, diese Technik, was habe ich alles geil heute hinbekommen, das war für mich, als ich noch keine Kinder hatte, stand es in meinem Kalender vorm Schlafengehen. 2 Dinge, den nächsten Tag vorbereiten. Einmal nur durchgehen, Klamotten rauslegen vielleicht schon so. Das andere war wirklich so eine Liste, habe ich heute geil gemacht. Hat heute gut funktioniert. Ich schwöre dir, das habe ich jahrelang gemacht vorm Schlafengehen. Das war das Letzte, was ich gemacht habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Und so habe ich mich selbst davor beschützt, dass ich nur das Negative sehe. Dann kommen die Kinder wenig schlafen und so. Aber du hast recht, damit sollte ich wieder anfangen, das bewusst niederzuschreiben.
Die letzte Frage in diesem Podcast-Interview, und die ziehen wir jetzt einfach damit ja vor, weil du sie schon beantwortet hast, ist, wenn du einen Wunsch hättest, was die Hörer und Hörerinnen von nun an machen mit dem Inhalt, den du auch gegeben hast, mein Vorschlag wäre, dass Menschen am Ende des Tages reflektieren, was sie heute richtig gemacht haben. So als eine Aufgabe.
Also das ist eine grandiose Aufgabe, dass die Leute am Ende des Tages reflektieren. Was ich nur wirklich den Leuten mitgeben würde, ist, lerne, dass nur du dafür zuständig bist, welche Gedanken du zulässt. Also da gibt es ja urviel Forschung, 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag, du kannst fokussieren auf die Themen, du kannst Dankbarkeitstagebücher. Es gibt ja einen Arsch voll Forschung und Tools. Und Leute sagen, ja, habe ich schon mal gehört. Und dann im nächsten Atemzug sagen sie, ja, weil mein Chef das gesagt hat, weil in den Medien das ist, weil in Israel das, weil die Hamas dieses, weil Russland, weil Ukraine, habe ich einen Scheißtag. Und ich sage, ich verstehe es, emotional sind die Dinge, die passieren, wirklich schlimm. Aber allein, dass auf der Straße einer, keine Ahnung, gerade zu laut Musik gehört hat, schmeißt dich ja schon auf der Bahn raus. Und mein größter Tipp an die Leute ist wirklich immer, lernt eine Selbstverantwortung und eine Selbstachtung zu haben davor, wer euer Gedankengut den ganzen Tag steuert. Und wenn das nicht du selbst bist, dann überlässt du allen anderen über deinen Alltag, dein Konsumverhalten, dein Denkverhalten, dein Sorgenverhalten. Du gibst allen anderen die Macht. Und das ist das, wo wir aufhören müssen. Und ja, der erste Schritt dazu ist, am Abend einmal den Tag durchzugehen, zu reflektieren. Das kannst du auf der Toilette machen, wenn dich die Familie nicht lässt. Geht auch. Ja, also das will da ich allen Leuten raten. Aus. Ja, also manchmal ist die Toilette der einzige Ort, wo es dann den Leuten sagt, so, ich Ich brauche jetzt 5 Minuten, ja, das geht, das geht.
Wenn es um persönliche Weiterentwicklung geht, habe ich bei mir gemerkt, dass sich's verändert hat. Von früher wollte ich Zertifikate und Abschlüsse haben und jetzt suche ich mir Lehrmeister und Lehrmeisterinnen.
Das ist sehr klug.
Ali, wenn du die Möglichkeit hättest, sagen wir 6 Monate mit einem Stamm oder einer Kultur zu verbringen, von der du wirklich gern was lernen würdest, ja, wer wäre denn das? Von wem würdest du gern lernen als kulturelles Vorbild, als wie ein Stamm lebt? Wie
ein Stamm oder ein Mensch auch?
Wie ein Mensch gern auch.
Also ich dürfte 6 Monate lang mit einem Person oder einem Stamm Zeit verbringen, boah, von dem ich lernen möchte.
Ja.
Das hört sich jetzt komplett scheiße an, was ich dir sage. Und es ist jetzt das Arroganteste, was du je hören wirst und das Narzisstischste. Nur mit mir selbst. Mit niemand anderem. Niemand in dieser Welt kann mir nicht etwas beibringen, was ich nicht schon weiß. Und das gilt für jeden Menschen. Andere, von denen du lernst, erinnern dich nur an etwas, was du, also dessen du dir nicht bewusst bist. Es ist auch so, wenn du ein Buch liest. Menschen sagen zu mir, welche Bücher liest du? Und ich sage, ich habe aufgehört, Bücher zu lesen. Und wenn du mein Büro siehst, ich habe für nichts mehr in meinem Leben Geld ausgegeben als für Bücher. Ich habe, als ich damals die Schule hingeschmissen habe und Boden geputzt habe, war ich mit 3.000 Euro im Minus, weil ich, glaube ich, damals über 500 Bücher gekauft hatte in meinem Leben. Aber ich lese fast keine Bücher mehr, aus einem einfachen Grund. Kennst du das, wenn du ein Buch liest? Du liest das, ein Buch, streichst dir irgendwas an. Dann liest du dasselbe Buch ein Jahr später und liest plötzlich andere Texte darin. So. Das hat damit zu tun, dass du noch nie in deinem Leben ein Buch gelesen hast. Ein Buch liest immer dich. Du schlägst das Buch auf, du liest es, also da das Buch, das du mir geschenkt hast, das werde ich lesen, das habe ich dir erzählt, aber wenn es jetzt ein Sachbuch ist, über ein Thema zum Beispiel, ja, du schlägst auf, du liest Sätze und was passiert ist, dass diese Sätze, also diese Worte in dein Gehirn reingehen und du hast damit eine Assoziation, lese ich dasselbe Ding in 5 Jahren, hat sich meine Erfahrungswelt verändert. Ich lese dasselbe Buch und plötzlich gehen andere Wörter in meine Gedankenwelt und triggern was. Und deshalb, auch wenn ich mit Menschen zu tun habe, ist, wenn ich mir ganz ehrlich bin, und das hat mir zum einen mal ein großer Lehrmeister beigebracht. Er hat gesagt, du stellst nur Fragen, deren Antworten du schon weißt. Und am meisten beigebracht hat ihm der Fluss. Und wenn du mich fragst, mit wem würdest du gerne 6 Monate Zeit verbringen, würde ich sagen, mit mir selbst. Ich würde gerne mal mit mir selbst alleine, wenn ich es könnte, aber das würde ich nicht aushalten, weil ich meine Frauen alle vermissen würde, aber mit mir selbst Zeit verbringen, weil dann, ich merke es ja jetzt schon, wenn ich mich jetzt irgendwo eine halbe Stunde zurückziehe. Ich bin gestern, waren wir im Park spielen mit der Familie, alle haben gespielt und da war eine Hängematte in einem öffentlichen Park im 18. Bezirk und ich habe mich auf diese Hängematte geschmissen und über mir war so ein Baum. Ich schwöre dir, ich lag da drinnen, weiß nicht, 15 Minuten mehr nicht. Ich hatte Erkenntnisse und eine innere Erdung und Ruhe. Und was wäre, wenn ich das 6 Monate mit mir machen würde? Früher hätte ich da gesagt, Obama, ich möchte zu irgendwelchen Indianern, also Entschuldigung, zu Inuit. Jetzt komme ich in Teufels Küche, ja. Ich hätte dir damals eine riesen Liste genannt von ganz vielen Völkern und auch Stämmen. Die würde ich unfassbar gern besuchen. Nur wenn ich dort was von denen lerne, ist es nicht praktikabel für mein Leben anwendbar. Weißt du, wie viele Leute rumlaufen und sagen, sie haben irgendwo in Indien mit irgendwelchen Menschen, die dort leben, in abgeschiedener Zeit verbracht und sage, ja, aber du schaffst ja nicht mal auf dein Handy wegzulegen, wenn du wieder zurückkommst. Das heißt, ich würde mit denen gerne Zeit verbringen, aber ich glaube nicht, dass sie mir übers Leben was beibringen, was ich nicht schon weiß. Weißt du, jeder Mensch will Ruhe. Jeder will Erdung. Jeder will sich um seinen Körper kümmern. Das sind die Dinge, die einfach jeder weiß. Wenn du den Menschen sagst, womit willst du am meisten Zeit verbringen? Mit der Familie, mit guten Freunden, guten Essen. Ich will auf meinen Körper schauen. Alter, no-brainer. Ja? Aber irgendwie tun wir uns so schwer, durch die Umgebung, die wir geschaffen haben, die Weisheiten zu hören, die wir eh jeden Tag sagen. Ich meine, schau dir mal an, in den ganzen Sendungen im Fernsehen, wenn die Leute miteinander reden. Ja, auf die Familie kommt es an, auf die Erdung kommt es an, dass wir mal wieder gesund essen, mehr Gemüse, machen Sie, schlafen Sie 8 Stunden. Macht ja keiner. Ich glaube, dass die Leute, die auch zu dir kommen, in deine Behandlungen zum Thema Greenberg, die kommen ja wahrscheinlich zu dir, weil sie davor zu lange nicht auf sich gehört haben. Oder?
Und wann spielt man nur Übersetzer für den Körper?
Eben. Dolmetscher, ja. Eben, du bist ein Dolmetscher für einen Teil deines Wesens, deines Körpers, das eh zu dir spricht. Deshalb würde ich sagen, heute mit meiner jetzigen Erfahrung, aber ich bin auch erst 42, okay? Also bin noch ein Jungspund. Heute würde ich sagen, 6 Monate mit mir selbst, weil ich glaube, dass da die meisten Antworten hochkommen. Das würde ich jedem Menschen raten.
Ich habe 2 letzte Fragen, jo. Wir kommen schon zum Ende.
Jo.
Was ist deine größte Angst?
Meine größte Angst ist es, zu früh zu sterben. Ich habe 2 Ängste. Aber die größte ist es, ich habe so ein cooles Leben. Ich habe mir das irgendwie alles selbst, nennt sie Arbeit, manifestiert, meine Frau, meine Kinder, die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, dass du zum Beispiel Interesse hast, das Interview auch zu machen mit mir. Ich habe letztens meiner Frau gesagt, weißt du, manchmal schaue ich mich selber an und denke mir, so viele coole Menschen verbringen gern Zeit mit mir. Ich dürfte nicht so schlimm sein. Also mittlerweile habe ich gelernt, durch diese Frage immer wieder meinen Selbstwert selber aufzubauen. Ja. Und da denke ich mal, fuck, das habe ich jetzt herausgefunden alles. Und ich sehe meine Kinder, ich sehe meine Family, ich genieße mein Leben zum ersten Mal. Ich bin zum ersten Mal, das habe ich erst 2,5 Jahren gelernt, angstfrei zu sein. Ich kannte, bis ich 41 Jahre alt war, nicht das Gefühl, angstfrei zu sein. Ich hatte immer Angst in mir. Und da denke ich mir, oh, wie geil ist das Leben? Fuck, Alter. Ich möchte bitte so 90 werden, ja, oder eigentlich 103 werden. Und es wäre so scheiße, wenn es vorher aus ist. Also das habe ich wirklich manchmal, vielleicht auch, weil meine Mama sehr früh plötzlich verstorben ist, auch mein Vater sehr früh verstorben. Diese Angst habe ich. Welche Angst noch? Ich bin eine lange Zeit in Armut aufgewachsen und konnte eine lange Zeit überhaupt nicht mit Geld umgehen. Das heißt, Geld ist für mich heute immer noch so ein Ding, wo ich bis heute noch nicht weiß, was es ist.
Ja. Bedrucktes Papier, hat mein Vater
das bedrucktes Papier und jeder sagt, es ist Energie und Wert und so, das stimmt schon. Aber es ist halt auch etwas, wenn man sehr viel davon hat, kann man sehr mächtig damit sein. Gibt es sehr viele, die so sind. Aber dieses Existenzangst-Thema war ein großes Thema in meinem Leben. Das ist mittlerweile fast weg. Aber vor was habe ich wirklich Angst? Ja, dass dieser schöne Film, in dem ich drin bin, plötzlich aus ist. Das ist es. Ich schaue meine Familie jeden Tag an und denke mir, oh, der fuck, wenn das jetzt morgen aus wäre. Und natürlich hast du Ängste, dass, keine Ahnung, deine Kinder sterben, deine Familie. Aber ich glaube, das ist normal. Ich glaube, wenn du das nicht hättest, würde irgendwas nicht stimmen. Ansonsten muss ich dir sagen, dass ich keine Ängste habe. Also meine Angst ist, hat immer was mit dem Körper sterben. Oh Gott, nicht, dass jetzt irgendeine Krankheit kommt und so. Das war mir eigentlich scheißegal mein Leben lang, bis dann plötzlich meine Mama von heute auf morgen uns gesagt hat, dass sie eine schwere Krankheit hat. Vor was habe ich Angst? Ey, sonst vor gar nichts. Also irgendwie, was kommt, kommt. Vielleicht, ich das 90% kannst du eh nicht beeinflussen. Und sogar die 10%, wo du denkst, du kannst das beeinflussen. Ich möchte noch so viel erleben. Ich möchte das Wachstum von so vielen Menschen sehen. Ich möchte mal bei dieser Welt, die wir gerade haben, auch mit KI und denken, ich bin neugierig, wie es weitergeht. Scheiße, ich möchte das mitkriegen. Ich möchte wissen, wie wir das in 30 Jahren alles hinkriegt haben. Ja, auch mit dem Klima und Veränderungen. Und ich habe das Gefühl, seit ich 42 bin, jetzt geht es erst los. Hm. Ich bin 40 geworden und habe dann ein Zitat gesehen vom C.G. Jung.
Der C.G. Jung, ja.
Ja, der C.G. Ja. Jung, der gesagt
C.J.
hat...
C.J. Jung, du bist echt ein
Nein, ich habe es in den USA entdeckt. Da hat mir das jemand gesagt, so C.G. Jung oder Young. Okay. Und dann habe ich erst gecheckt, okay, das heißt das C.G. Jung, ja, okay. Und da habe ich gehört einen Spruch, wo es hieß, das Leben beginnt erst mit 40, alles bis dahin ist nur Training. Und ja. Das ist lustig, das habe ich immer selber gesagt. Ich habe den Leuten immer gesagt, glaubt mir, Leute, was ich so mit 30, 35 Grad erlebt, ist nur Training für später. Und dann siehst du diesen Spruch, denkst du, told you. Und ich habe es aber selber nie so gelebt dann. Und dann bin ich 42 geworden und habe gedacht, oh, wenn das 42 ist, wie geil ist das? Ich bin gerade 42 und ich habe das Gefühl, fuck, jetzt geht's erst los.
Weißt du, was C.G. Jung noch gesagt hat?
Nee.
Being normal is the ideal aim of the unsuccessful.
Stimmt, weil das Wort normal, da ist auch das Wort der Norm drin.
Gut, und er kommt halt auch aus der Psychiatrie.
Mhm.
Also es geht nicht darum, deswegen, da denke ich so viel an dein Ownership und an Verantwortung übernehmen. Und du bist eigentlich dein eigenes Vorbild.
Total.
Und damit bist du anders als andere.
Total. Geil. Du, ich sag's den Leuten immer, das hört sich an wie ein Kalenderspruch. Es ist niemand besser darin, du zu sein als du selbst. Ich sag dir, die große Kunst deines Lebens ist, dass du wirklich dafür kämpfst. Und es ist ein Kampf. Du kämpfst mit Kratzen und Beißen und Schreien dafür, dass du bist. Wenn du das hinkriegst, bist du in deiner Kraft, kennst deine Talente, du kennst deine Werte, du weißt, worin bin ich fucking gut, worin bin ich nicht gut. Du hast zu diesem Zeitpunkt, wenn du bist, genau die Leute in deinem Umfeld, die auch das leben, die so wie du bist als Original nicht sagen, na, die Person ist schon super, aber den Nachteil hat sie schon, weil so würdest du nicht über eine Person reden. Ja, dann redest du nicht so über diese Person, sondern du weißt, es sind beide Seiten da. Ja, der Licht und der Schatten. Und wenn du das hinbekommen hast, ja, wer soll dich dann aufhalten? Und das ist der größte Karrieretipp, den du jedem Menschen geben kannst. Deshalb ist ja dieses Persönlichkeitsentwicklungsding so geil. Auf der anderen Seite will da halt jeder so ein scheiß Seminar reindrücken, wo du 12 Seminare machen musst und dann das nächste. Persönlichkeitsentwicklung brauchst du ja nur, weil deine Persönlichkeit davor verwickelt wurde.
Entwickeln wieder.
Genau, das ist entwickeln. Es ist wie ein Blatt Papier, das so zusammengedrückt wurde und du machst nichts anderes, als es wieder ausbügeln. Dann hast du das weiße Blatt Papier deines Lebens. Ich habe es gerade mit 42. Und dann nimmst du einen Stift und sagst, so, jetzt male ich das Ding neu an.
Wir haben gesagt, wir schaffen es unter einer Stunde, deswegen kriegst du noch eine abschließende Frage.
Okay, ganz schnelle Antwort. Schnelle Antwort.
Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
Was mache ich gerade, von dem ich nicht weiß? Boah, alles. Also ich bin jetzt gerade dabei, mich von meinen letzten Teilen von meiner Startup Watcher zu lösen. Nach 12 Jahren der Gründung das komplett gehen zu lassen, das ist wirklich into the unknown, das ist unglaublich. Das andere ist, ich habe gerade ein Unternehmen mit ziemlich coolen Ideen, aber ich habe keine Ahnung, welche ich gerade wirklich umsetzen möchte und will. Ich warte auf diesen inneren Trigger, der kommt und sagt, let's go, und bis dahin schaue ich, was für Anfragen von draußen kommen. Also ich bin jetzt gerade wirklich in einem kompletten Becken, wo jemand, der Ziele und Vorgaben erwarten würde und sagt, wie schaut der Plan aus, ich ihn anschauen muss und sage, Alter, ich habe keine Ahnung. Ich habe aktuell keinen Plan, null, nix. Ich stehe jeden Tag in der Früh auf und denke mir, wenn diese Woche plötzlich die große Erkenntnis kommt, was der nächste Plan ist, bin ich dankbar dafür, wenn nicht, ja.
Danke, Ali.
Ich danke dir. Dankeschön. Ich habe gerade sehr, sehr viel erzählt, was ich sonst nicht erzählt hätte.
Das ist okay für mich.
Ja, danke. Voll. Also wirklich. Danke.